Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Hallo, eigentlich soll alles im Winter so schön besinnlich sein, aber zum Jahresende hin, ja, da ballt sich der Stress doch oft so sehr bei der Arbeit, aber auch so Freizeitstress mit Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier und. Und dann kommt es in der Liebesbeziehung oder auch mit Freunden, Familie oft zu so Konfliktmomenten, zu Streit. Gerade an den Weihnachtsfeiertagen dann wieder, auch egal, ob man das Fest feiert oder nicht, man trifft ja oft die Familie trotzdem und dann fliegen bei vielen von uns die Fetzen und wir wollen in einer Stunde Liebe jetzt mal ein bisschen präventiv auch schauen. Was können wir denn tun, um das zu verhindern? Wie schaffen wir es, empathischer miteinander zu sein und wie kann das alles besser gelingen? Was hat es vielleicht auch für Vorteile, wenn wir eben selber ein bisschen Nachsicht üben? Was macht das mit unser Wohlbefinden? Das alles bespreche ich mit dem Psychotherapeuten Sina Hagiri aus München. Hallo.
Hallo Shanley, danke für die Einladung.
Sina, es ist ja so, gefühlt haben viele von uns im Winter in der Beziehung mehr Stress, Streit als im Sommer. Das ist ja total banal, ne? Alle Jahre wieder. Warum ist das so? Ist das einfach plump Vitamin-D-Mangel?
Ach, so banal ist es gar nicht. Ich habe eine Freundin, die arbeitet als Juristin und die macht Familienrecht. Ja? Also die hat auch bei Scheidungsfällen und so zum Beispiel viel zu tun. Und die hat in ihren ersten Berufsjahren hatte sie dann immer ihren Anrufbeantworter nach Weihnachten am 26., 27., nach den Feiertagen abgehört und hatte plötzlich wirkliche Anrufe und Anfragen.
Wir trennen uns.
Ich werde meinen Mann verlassen, ich werde meine Frau verlassen. Und hat dann immer so, oh Gott, wie soll sie das alles bearbeiten zwischen den Jahren? Hat sich ja mittlerweile angewöhnt, diese Nachrichten erst am 2. oder 3. Januar abzuhören, weil sich dann die Hälfte davon schon wieder erledigt hat.
Wow, okay.
Also es ist eine aufgeladene Zeit. Und das hat viele, viele Gründe. Viele,
ja, was für Gründe können es sein? Ist es wirklich so, kommen da verschiedene Erwartungshaltungen zusammen? Also gerade jetzt in der Beziehung, wenn ich jetzt so merke, wir geraten gerade im Winter miteinander so in Konflikte, weil es ist nass, kalt, grau und dann, man ist ja auch mehr drin und viele von uns haben das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf, ne? Man hockt die ganze Zeit drin rum. Wie kann ich es denn da schaffen, Nachsicht zu üben? Wie funktioniert das? Weil du hast ja eben ein Buch dazu geschrieben mit Nachsicht.
Ich mache das ein bisschen so wie in der Psychotherapie, weißt du, also wenn jemand kommt mit einem Problem zu mir, also irgendwie, also ich traue mich nicht mehr in die Arbeit oder ich weiß nicht, ob es sich lohnt, morgens wieder aufzustehen überhaupt, dann kann ich ja nicht direkt sagen, ja, Mai wird schon nicht so schlimm, gehen Sie halt hin. Also so einfach ist es nicht, sondern die Arbeit in der Psychotherapie beruht darauf, dass man erstmal versteht, warum ist es überhaupt so? Wie ist man überhaupt da hineingekommen? Und ich glaube, das allein hilft oft schon sehr viel. Also zu verstehen, warum sind wir eigentlich so unter Druck? Warum sind wir so dünnhäutig? Und wenn wir jetzt spezifisch über den Winter eben sprechen wollen, über die Weihnachtszeit, dann ist es nun mal so, dass in der Weihnachtszeit, das kennt, glaube ich, jeder und jede, die zuhören, dass da sehr viele unterschiedliche Erwartungen aufeinanderprallen, die zum Teil auch gar nicht ausgesprochen sind. Es sind echte Erwartungen, es sind aber auch angenommene Erwartungen, ja, die unseren Perfektionismus ärgern, ein bisschen triggern, ein bisschen herausfordern, denen wir dann aber gar nicht gleichzeitig standhalten. Und das bringt uns in Stress, das bringt uns in einen dünnhäutigen Zustand. Vielleicht haben wir noch Erwartungen an andere, die diese anderen ebenfalls nicht erfüllen können, was natürlich eine Formel für Probleme ist.
Hast du da ein Beispiel für? Also ist es dann sowas wie, wenn man dann ein Wochenende trifft, man ja oft Familie, Freunde vielleicht zu besonderen Essensgelegenheiten, Adventsbrunch hier. Also wie gesagt, gar nicht jetzt um die religiös bedingt, aber einfach, weil man bestimmte Zeiten hat, wo man jetzt Zeit miteinander verbringt. Und dann kann es sein, dass irgendwie eine Sache am Nachtisch, eine Mini-Kleinigkeit fehlt und jemand explodiert und geht durch die Decke und sagt,
ja, ganz
es
genau,
kann nicht sein, dass ich das alleine machen muss, ja alles und so.
Sehr gutes Beispiel, ja. Aber genau das ist ja, da ist eben auch der Kontext. Also weißt du, wenn wir jetzt über den Dezember reden, da ist es ja gar nicht so einfach. Da ist es ja gar nicht so einfach, ja, jemand lädt ein und da ist eine Feier, sondern da hatte gleichzeitig jemand anders Geburtstag, dann gab es noch eine Weihnachtsfeier, dann muss man noch 15 Geschenke für die Familie besorgen. Also das ist alles mal die Situation, aus der das Ganze schon losgeht. Also eine furchtbare Situation, in der wir schon drei andere Sachen nicht geschafft haben. Und dann sind wir dazu eingeladen bei der anderen Person, die auch schon nicht das alles schafft, was sie schaffen will, gleichzeitig aber eher perfektionistisch unterwegs ist, also schon selber total unter Stress ist, bei ihren eigenen Anforderungen an sich, was sie unzufrieden mit sich selber macht und deswegen aber auch leichter unzufrieden mit anderen. Und dann reicht eben was Kleines, damit sie explodiert und vielleicht auch auf uns zugeht. Ja, also vielleicht irgendwie dann Teller hinschmeißen. Vielleicht muss ich alles alleine machen, ne? Und was ich sagen möchte, wofür ich in meinem Buch auch plädiere, ist zu sagen, das alles ist erklärbar. Niemand der Beteiligten ist da irgendwie böse. Es ist erklärbar und nachvollziehbar, warum wir da alle so angefasst sind. Und der Weg, der uns selbst am meisten bringt, ja, wovon wir am meisten profitieren, ist, wenn wir eben diejenigen sind, die da eingeladen sind und diese Freundin oder diese Schwester oder diese Tante oder der Onkel, die stehen da so gerade in die Luft. Wenn man dann nachsichtig ist, also das bedeutet, wenn man versteht, was bei der anderen Person passiert und ihr keine bösen Absichten unterstellt, sondern die normale menschliche Fehlbarkeit, der Vorteil, den wir selbst davon haben, ist, dass wir es dann auch nicht persönlich nehmen müssen. Dass wir dann also verstehen, das hat gar nichts mit uns zu tun. Die Person wäre jetzt auch mit jemand anders so. Und damit, finde ich, ist es schon sehr viel leichter umzugehen, als wenn wir denken, die Person greift jetzt mich persönlich an.
Ja, wobei wir kommen ja alle aus irgendwie harten Pandemiejahren. Ich finde, die wirken immer noch nach. Man merkt das auch an der psychischen Belastung. Und um so nachsichtig zu sein, musst du ja selber Kraft haben. Musst du ja selber
Ja, absolut.
sozusagen, dein Energiehaushalt muss voll sein, dass du dann noch so drüber stehen kannst und sagen kannst, okay, auch wenn jetzt zum Beispiel die Partnerperson einen total anpumpt nach der Arbeit und man denkt sich so, okay, wir wollten eigentlich irgendwie jetzt gerade einen netten Abend verbringen, aber okay, jetzt ist jetzt Streit angesagt. Also da muss ich ja sehr in mir ruhen, um das aushalten zu können. Wie soll das denn gelingen, wenn man so selber auch unter Stress steht?
Ich will dir einerseits zustimmen, andererseits noch was ergänzen. Also ich will dir zustimmen darin, dass es stimmt, dass Nachsicht ist ein kognitiv aufwendiger Prozess. Es ist nicht leicht. Das heißt, umso besser wir uns um uns selber kümmern, desto besser können wir auch nachsichtiger sein. Ich nehme das mal ganz gerne als Argument. Jetzt so Menschen, die sich als People-Pleaser zum Beispiel sehen, ja, Menschen, die sich immer sehr auf die Bedürfnisse anderer richten und so, dann sage ich ihnen, okay, wenn sie das noch besser machen möchten, müssen sie sich eigentlich erst um sich selber kümmern, weil die Forschung weiß, umso mehr Kraft und Energie sie haben, desto besser können sie nachsichtig sein. Also eigentlich kann man das so nehmen, das befruchtet sich so ein bisschen gegenseitig, dieser Willen, sich um sich selber zu kümmern, aber auch um andere. Was ich noch ergänzen möchte, ist, dass es andererseits aber auch gut erforscht ist. Es gibt eine Studie, die ich dir gerne für die Shownotes danach noch schicken kann, aus Australien. Da wurden mehrere tausend Schülerinnen und Schüler über mehrere Jahre hinweg beobachtet. Also gute Wissenschaft, viele Daten, langer Beobachtungszeitraum. Und was sich da gezeigt hat, und zwar sowohl in Fremd- als auch Selbstbewertung, ja, diejenigen, die am freundlichsten zu sich selber waren, waren auch diejenigen, die am freundlichsten zu anderen waren. Das heißt, es befruchtet sich gegenseitig. Es muss nicht so sein, dass wir erst darauf warten, dass irgendwie die Menschen besser mit uns umgehen und dann erst haben wir die Kraft, um gut und positiv in die Welt hinauszugehen, sondern es kann sich gegenseitig befruchten, wenn wir eben schauen, dass wir das dort machen, wo auch was zurückkommt.
Weil genau das ist so dieses Thema, wenn ich jetzt die Person bin, die eher zurücksteckt und sagt, okay, ich nehme mich jetzt mal zurück, ich nehme das jetzt nicht so ernst, diese Streiterei, die vielleicht eben meine Partnerperson losgelegt hat oder meine beste Freundin oder meine Mutter oder mein Vater oder. Heutzutage haben wir oft dieses Gefühl von, eigentlich muss ich auf meine Bedürfnisse auch achten und schauen. Und dann frage ich mich, kommen wir in so einen Konflikt? Was ist, wenn ich mich den Bedürfnissen der anderen die ganze Zeit dann irgendwie so ein bisschen beuge? Auch so die Frage, was machen wir denn jetzt an den Feiertagen? Wo fahren wir jetzt hin? Gehen wir am See spazieren oder machen wir dies und dies? Das sind ja kleine Mikroentscheidungen, die jetzt erstmal klein wirken, aber wenn man das Gefühl hat, manche Leute lassen sich dann immer so darauf ein, zu sagen, ich will keinen Konflikt, ich sage dann immer, okay, ich mache mit. Aber vielleicht wollte ich jetzt eigentlich gar nicht vor die Tür, mir ist das eigentlich viel zu kalt, ich will lieber auf die Couch. Kleinigkeiten, ne, die im Winter so sich hochbauschen können. Würdest du sagen, das ist nicht so, dass es mit Bedürfnisse zurückstecken zu tun hat, Nachsicht?
Ganz wichtiges Thema. Danke, dass du es auch ansprichst. Da habe ich zwei Dinge dazu zu sagen. Das erste, das wichtigste Wort in dem, was du gerade gesagt hast, war das immer. Ja, dieses kleine Wort immer. Also natürlich, wenn jemand immer seine Bedürfnisse zurückstecken würde, dann nenne ich das auch gar nicht mehr Nachsicht. Das ist keine Nachsicht. Nachsicht per Definition braucht eine Option. Also ich entscheide, Nachsicht zu zeigen oder nicht. Wenn ich es immer tue, ist es keine Nachsicht mehr. Dann kann es auch Schwäche sein. Dann kann es auch sich selbst überlasten sein. Ja? Nachsicht braucht eine Option. Nicht umsonst ist, wenn du überlegst, wie das Wort Nachsicht genutzt wird. Also wer wird denn um Nachsicht gebeten? Es werden Richter um Nachsicht gebeten, es werden Göttinnen, das Schicksal, ja, irgendwie der Ticketkontrolleur. Das sind alles keine schwachen Positionen. Das ist alles von unten nach oben gebeten. Also Nachsicht kommt aus einer starken Position heraus und muss deswegen eine Option sein. Wenn jemand immer nachgibt, dann haben wir ein ganz, ganz anderes Problem, ein ganz anderes Thema. Dann geht es eben darum, dieses, wie schütze ich meine Bedürfnisse mehr, wie grenze ich besser ab. Was mir aber eben auch ganz wichtig ist, und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, wenn du dir den psychologischen Content so der letzten 5 bis 10 Jahre ansiehst, auch den Content, den ich gemacht habe, ich habe ja auch einen Podcast gemacht, und die Themen, die da drin sind, sind Grenzen setzen, selbstbewusst agieren, irgendwie Nein sagen, Selbstmitgefühl, all diese Dinge, ja, die alle auf eine Seite dieser Waage einzahlen. Also alle auf die, wie schütze ich mich besser? Wie setze ich mich besser durch?
Man könnte
Und
auch
die Sache
sagen,
ist,
man könnte sagen, das geht Richtung Ego-Trip, wenn man es ganz kritisch
das will ich nicht, also
benennt.
mein Gott, ich will es nicht Ego-Trip nennen, aber die Sache ist die, dass die Psychologie eben sich mit einer Seite dieser Gleichung sehr verbunden hat, weil eben in unseren Praxen natürlich oft Leute landen, wo da Bedarf ist. Und deswegen hat die Psychologie einfach ganz, ganz viel Content in die Richtung erstellt. Aber wenn wir nur in diese Richtung argumentieren und selber an uns, das ist das Gefährliche, finde ich, für die Leute, die sowas anhören, lesen und konsumieren. Wenn wir nur in diese eine Richtung einzahlen, vergessen wir die andere Richtung, den anderen Teil, der da bedeutet und der auch den wichtigen Nutzen für uns hat, Verbindungen mit anderen aufzubauen, Verbindungen mit anderen zu pflegen. Ja? Und wenn wir nur diese Wut, diesen Ärger, das Abgrenzen, das Stärken, das Selbstbewusstsein stärken und dabei die Nachsicht vergessen, dann werden wir vielleicht nicht mehr ausgenutzt, aber weil wir auch einfach unsere Beziehungen abbauen zu anderen Menschen, weil wir uns isolieren.
Genau, dann vereinsamt man fast eher noch mehr. Und
Und dann hat davon aber selber auch nichts.
ja, und wie kann man eigentlich, wenn man jetzt in einer Beziehung ist und eben man merkt, es kriselt, aber man möchte sie schützen, wie kann man Nachsicht vielleicht auch gemeinsam trainieren? Geht das? Kann man sich das so vornehmen?
Ja, also das ist, wenn du dir die Paartherapie, ich arbeite auch als Paartherapeut, und wenn du da so die Entwicklung der letzten Jahrzehnte so ein bisschen anschaust, hat sich eine spezifische Richtung der Paartherapie, die emotionsfokussierte Paartherapie, hat sich so als besonders erfolgreich erwiesen und als besonders auch schnell wirksam. Und es ist gar kein Hexenwerk, es ist nur oft, wenn man halt selber drinsteckt, schwierig zu machen. Aber was dann in der Paartherapie gemacht wird, ist im Prinzip eigentlich nur so von den Anschuldigungen und den rein inhaltlichen Themen runterzubrechen auf die dahinterliegende Emotion. Also, dass die Emotion und die Verletzlichkeit gezeigt wird. Und das ist wirklich, wirklich erstaunlich und schön zu sehen. Es gibt auch in der ARD-Mediathek, glaube ich, für ein paar Monate gerade eine Paartherapie-Serie, wo man es auch live mit ansehen kann, dass sobald die Menschen es schaffen, ihre eigene Verletzlichkeit zu verbalisieren, also die zu benennen, ihre Emotionen zu benennen, anstatt eine Anschuldigung zu machen, dass das automatisch bei den allermeisten Fällen im Gegenüber Empathie erzeugt. Also wenn zwei Personen sich 20 Minuten lang streiten darüber, wer die Waschmaschine besser eingeräumt hat oder wo der Sockel gewesen ist oder was. Und dann irgendwann schaffen sie es, darüber zu reden, wie sie sich eigentlich in der Beziehung fühlen, dass sie sich manchmal alleingelassen fühlen, dass sie sich nicht mehr geliebt fühlen, dass sie sich ja irgendwie mit gewissen Herausforderungen überfordert fühlen. Dann ist es eben meistens so, dass dann der produktive Teil des Streites kommt, wo die beiden wieder Verbindung herstellen können. Also sich auf die Emotionen und die Verletzlichkeit fokussieren. Das ist, glaube ich, der Weg.
Ich werde diese ARD-Serie auch verlinken. Das ist nämlich Erik Hegmann, den man auch bei uns in einer Stunde Liebe öfter hören kann. Der
Ach,
da,
klasse,
genau,
ja.
ja, der da durchführt.
Schön.
Der hat das bei uns mit dem Beispiel mit der Socke beispielsweise. Wenn dann einer ausflippt wegen der Socke, die in der Ecke hängt und dahinter hängt aber genau ganz andere Emotionen, die da wachgerufen wird.
Ja.
Das ist so bei Paarbeziehungen. Ich habe gesagt, wir wollen es auch weiten. Wir wollen auch gucken auf die familiären Beziehungen. Eben über die Weihnachtstage kommen viele von uns mit der Familie zusammen. Eben auch man muss nicht unbedingt Weihnachten feiern, um das zu machen. Und oft kommen dann wirklich alte Konflikte wieder hoch. Gerade wenn man dann sogar im alten Kinderzimmer vielleicht sogar übernachtet, da
Ja.
spürt man dann ganz schnell alte Muster wieder hochkommen. Alte Glaubenssätze nennt man das ja auch. Wie funktioniert das genau?
Ja, also an Weihnachten, wie gesagt, da passieren eben so viele Dinge, da kommen so viele Ansprüche, die alle auf diesen einen Tag hineingeladen werden. Also alles, was man das ganze Jahr nicht bekommen hat an Aufmerksamkeit, Zeit, Zuwendung, fordert dann plötzlich jeder von jedem anderen ein. Und das geht natürlich schief. Und da steckt, glaube ich, schon ein Lösungsschritt drin. Ich empfehle da immer, ich nenne es so einen gelassenen Pessimismus. Ja,
Was
also
heißt
davon.
das?
Naja, davon auszugehen, dass die Dinge, die schon die letzten 10 Male schiefgelaufen sind, wahrscheinlich auch wieder schieflaufen werden, aber sich schon darauf einstellen und deswegen gelassener damit umgehen können, sich vielleicht auch schon ein paar Reaktionen zurechtlegen, mit denen man Dinge abmoderieren kann, ja, weil man, wenn man so unvorbereitet mit der Hoffnung, dass diesmal besser wird, hineingeht, kann es sein, dass man dann eben explodiert, weil man enttäuscht ist, doch wieder passiert. Mit so einem gelassenen Pessimismus, so, ja, okay, dieser eine Onkel, der jedes Mal mich nach meinem Job fragt, um mir eigentlich zu sagen, dass er meinen Job scheiße findet. Das
Genau.
wird er dieses Mal auch tun, ja? Und dieses Mal werde ich dann darauf sagen, irgendeine Antwort, mit der man selbst gut leben kann, zu sagen, hey, pass auf, ich finde es an Weihnachten eigentlich ganz angenehm, mal nicht über die Arbeit sprechen zu müssen. Also lass uns doch über was anderes reden. Was hast du dir eigentlich so fürs neue Jahr vorgenommen? So, ne? Hast du da irgendwelche Ideen? Oder sich schon überlegen, okay, ich werde dann das Gespräch einfach zu einer anderen Person lenken. Irgendwie so, ja, der Job finde ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, Weihnachten, ich mag es nicht darüber zu sprechen. Hey, Schwester so und so, wie ist es eigentlich bei euch an Silvester? Habt ihr schon Pläne? Macht ihr wieder dasselbe wie letztes Jahr? Also das Ganze
Fast
abmoderieren.
schon wie so PolitikerInnen-Interviews, sich Strategien überlegen, wie man die Kommunikation nochmal abwendet. Aber jetzt ist man ja oft, viele von uns, nicht gerade so reflektiert, wie du es gerade so sagst, oder haben vielleicht sich so nicht diese Strategie zurechtgelegt. Und dann kommt oft so eine Wut hoch in einem, wenn man sich zum Beispiel als Kind nicht so gesehen gefühlt hat in der Familie. Und dann diese berühmten Eskalationen an Weihnachten eben entstehen, wo man sich plötzlich anschreit mit der Familie und dabei wollte man es besinnlich haben. Diese Wut, du hast sie vorher auch schon mal benannt, auch bei Paarbeziehungen. Also ist so eine Wut, so eine Entladung, ist das nur negativ und destruktiv oder auch sinnvoll?
Also die Wut an sich ist absolut nicht destruktiv. Eine Wut ist eine Emotion, die genauso wie jede andere Emotion auch total wichtig ist und eine Aufgabe hat. Und wenn wir die vergraben und keinen Zugang zu der Emotion haben, dann kommen wir langfristig total in Probleme. Ich habe auch, als ich das Buch geschrieben habe, meine größte Sorge war, dass man denkt, mein Plädoyer pro Nachsicht wäre ein Plädoyer gegen die Wut. Das ist ganz falsch. Das meine ich überhaupt nicht. Wir brauchen Zugriff auf alle Emotionen. Und das wutbefreite Leben ist eine Illusion. Also wenn man das so versucht, das wird langfristig nicht funktionieren. Irgendwann wird man eben doch verbittert darüber, warum man ausgenutzt wird und denkt vielleicht noch, man sieht sich selbst vielleicht als nachsichtigen Menschen dann noch, aber passiv-aggressiv kommt die Wut doch noch immer wieder raus. Also die Wut an sich ist absolut nicht das Problem. Die Frage ist, was man mit der Wut macht. Sie zu vergraben ist keine Option. Wie arbeitet man mit der Wut? Das ist eben die Frage. Und das hat man schon früh in der Kindheit gelernt, entweder oder auch nicht. Wenn man Pech hatte, wurde einem halt gesagt, die Wut ist das Problem, du darfst nicht wütend sein. Ja, das ist schwierig. Dann ist man eine erwachsene Person, die eben keinen Zugang zu Wut hat. Wenn man Glück hatte, wurde einem gesagt, hey, pass auf, es ist okay, dass du wütend bist, aber du darfst nicht deinen Bruder schlagen. So, dass die Handlung ist das Problem, nicht die Emotion. Wenn du wütend bist, dann komm zu uns und sag's uns. Oder wenn es ganz schlimm ist, wenn es ganz sein muss, dann komm zu uns und wir sind deine Eltern. Du kannst uns auch anschreien, wir halten es aus. Quasi, das darfst du. Du darfst aber nichts kaputt machen. Und das lässt sich so ein bisschen übertragen aufs Erwachsenenleben auch, dass man überlegen kann, okay, wie kann man mit dieser Wut umgehen? Häufig zum Beispiel ist es eine Entlastung, die Wut einfach bei Gleichgesinnten loszuwerden, ja, also bei Leuten, die einen verstehen, Leute, die ebenfalls Eltern haben, ja, Freunde, Gleichaltrige, die sich über ähnliche Dinge ärgern vielleicht. Das war jetzt das Beispiel, wo man sich über die Familie ärgert, wo man ankommt. Aber ob es denn sinnvoll ist, die Wut in Weihnachten hinein zu kanalisieren und sie da aufzuarbeiten, du hast jetzt von Glaubenssätzen, Kindheitsstrukturen und Mustern geredet. Ich weiß nicht, ob der sinnvollste Zeitpunkt, um das aufzuarbeiten, Weihnachten ist, wo sowieso alle dann unproduktiv darauf reagieren. Und das meinte ich mit diesem gelassenen Pessimismus. Ich würde versuchen, Weihnachten so zu gestalten, dass es für einen selber gut funktioniert. Und das kann eben häufig auch bedeuten, Kompromisse zu finden. Also nicht ganz oder gar nicht. Du hast jetzt zum Beispiel darüber gesprochen, im Kinderzimmer zu übernachten. Vielleicht muss man ja nicht dort übernachten. Vielleicht kann man ja hingehen und 4 Stunden da verbringen, aber nicht, wie man es die letzten 10 Jahre gemacht hat, auch noch dort übernachten. Vielleicht kann man da zum Beispiel einen schmerzhaften Konflikt starten. Ja, das wird auch nicht leicht wahrscheinlich, das zu vermitteln. Aber vielleicht ist der Konflikt einfacher, als wenn man dort übernachtet und am nächsten Tag die Fetzen so stark fliegen, wie sie eigentlich jedes Mal fliegen. Also vielleicht den sicheren Konflikt, der kurzfristig schmerzhaft ist, eingehen, um abzustecken, das sind die neuen Spielregeln, um diesen sehr wahrscheinlichen, gewaltigen Konflikt später sich zu sparen.
Dann lieber wenig Zeit miteinander verbringen, die ein bisschen harmonischer ist als irgendwie.
Zu wenig, gell? Ich finde 5 Stunden immer noch nicht wenig, also.
Nee, nicht, also nicht jetzt eine halbe Stunde. Ja, ich meine weniger als sonst, vielleicht jetzt nicht die 2 Tage
Beispiel.
oder was, oder mit Übernachtung, sondern genau, sich auf irgendwie eine kürzere Phase besser dann freuen
Genau.
können.
Oder größere Pausen, die man dann auch vielleicht gar nicht erklären muss vorher. Irgendwie einen Weg finden, sich was zu nehmen, was man sich davor auch nicht genommen hat, sich was zu gönnen. Das hilft dann auch häufig, mit dem Rest besser klarzukommen. Wenn man weiß, okay, ich habe mir jetzt diese Stunde da freigeräumt, in der ich rausgehe und ich gehe einfach selber am Heimatort spazieren. So, das habe ich die letzten Jahre nicht gemacht und das mache ich für mich. Das allein kann helfen dabei, die restlichen Stunden nachsichtiger auch mit dem umzugehen, was da passiert.
Jetzt habe ich mich gerade die ganze Zeit gefragt, dieser gelassene Pessimismus, von dem du da sprichst, ob man das eigentlich auch übertragen kann, jetzt weg von der Familienfeier, auf andere Bereiche auch in der Gesellschaft. Weil, also wenn wir nochmal so den, wir sind so ganz auszoomen, sage ich mal, erst sind wir in der Zweierbeziehung gewesen, Freundschaft und Familie, und jetzt nochmal so auf Gesellschaft gucken und wie da das Konzept der Nachsicht eigentlich funktionieren kann. Also Weltlage ist gerade gar nicht berauschend. Kriege, Unruhen, Neuwahlen stehen an in Deutschland und wir haben so gefühlt unsichere Zeiten. Wenn du Menschen hast, die zu dir in die Therapie kommen, was für eine Wahrnehmung haben die von der Welt? Ist es wirklich so eine, alles wird schlechter, ich habe Angst, man verbittert immer mehr, weil man das Gefühl hat, ich bin mehr alleine auf mich gestellt. Also sind das so Szenarien, die dir begegnen?
Ja, nicht nur in der Praxis. Das ist ja der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil dieses Symptom, was es in der Praxis zu beobachten gibt, ja allgemein verbreitet ist. Da dieser Pessimismus, diese Distanz, die zwischen den Leuten aus dem Pessimismus heraus entsteht, dass alle annehmen, alles wird immer schlechter, alle werden immer rücksichtsloser und so. Das kreiert eine Spaltung in der Gesellschaft. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr vieles, was man dagegen setzen kann eigentlich. Also einmal zu verstehen, warum das passiert. Und da gibt es zwischen den vielen Dingen, die ich im Buch beschreibe, mal jetzt einfach eine herausgenommen. Es ist einfach evolutionär, ist der Mensch, ist die Psyche so veranlagt, sich das Negative ganz, ganz dringend zu merken. Das ist halt ganz wichtig zu sehen. Das Gehirn belohnt uns für das Aufnehmen von negativen Nachrichten, weil es einfach über 99% der Geschichte der Menschheit sehr wichtig war, sich zu merken, woran man so sterben kann, weil das Leben halt lebensgefährlich gewesen ist, über 99% der Geschichte der Menschheit. Da war das ein Überlebensvorteil, wenn man eine Person gesehen hat, die an einer Beere vergiftet und verendet ist, nie wieder diese Beere zu essen. Das heißt, Negatives brennt sich ein im Gehirn, Positives vergeht, einfach weil es nicht so wichtig ist. Und das trifft halt auf ja eine Medienlandschaft, eigentlich eher eine technische Möglichkeit, auf Nachrichten zuzugreifen, die noch nie in der Geschichte der Menschheit da gewesen ist. Wir haben Zugriff auf unendlich negative Nachrichten. Wir klicken und teilen und kommentieren die auch. Deswegen ist auch niemand dran schuld, dass es so viele davon gibt. Das ist einfach das, was nachgefragt wird. Und deswegen wird es auch geliefert. Und das erzeugt dann im Endeffekt diese Skepsis, die wir haben, dieses negative Menschenbild, was auch du jetzt gerade beschrieben hast. Und das ist nicht nur meine Annahme, das ist auch in Zahlen sehr schön zu sehen. Zum Beispiel gibt es eine Studie von vor 4 Jahren, da wurden in über 30 Industrienationen wurden die Leute gefragt, wie zufrieden sind sie eigentlich mit ihrem Leben? Und es haben in Deutschland zum Beispiel 84% der Leute haben angegeben, eher zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Leben zu sein. Gleichzeitig, und das ist das Interessante, der wichtige Punkt, wurden die Leute gefragt, was glauben Sie eigentlich, wie viel Prozent der Leute in Ihrer Gesellschaft sind eher zufrieden oder sehr zufrieden? Ja? Und jetzt erinnere dich dran, 84% haben das von sich selber gesagt. Und wenn Sie die Gesellschaft einschätzen sollten, war die durchschnittliche Antwort 44%. Also ein Unterschied von 40%. Unfassbare Fehleinschätzung. Die Menschen haben ein dystopisch schlechtes, düsteres Bild davon, wie es den Leuten um ihn herum geht, wie es der Gesellschaft geht. Und das erzeugt Distanz. Das ist auch gerade vor 3 Monaten vom Deutschen Institut für Wirtschaft, also wahrlich keine Weltbeschöniger, ist gerade wieder die Studie rausgekommen. Seit 20 Jahren tracken die, also beobachten die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland. Und das steigt stetig. Das glaubt niemand, aber es steigt stetig. Wenn die Leute nicht fragst, wie zufrieden sind sie mit der Regierung oder mit der Deutschen Bahn oder mit der Nationalmannschaft, sondern sie fragst, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihrem Leben? Das ist gestiegen in den letzten 20 Jahren und niemand weiß es. Und das ist einfach sehr schade, weil wir dadurch denken, die Welt würde zugrunde gehen und sehr, sehr vieles Positives, was eben gleichzeitig auch passiert, einfach übersehen und gar nicht uns merken. Und es könnte uns sehr viel besser gehen, wenn wir das aktiv versuchen, auch zu bemerken, auch zu sehen. Das bedeutet nicht, dass wir die Augen vor dem Rest verschließen müssen.
Also ein bisschen, ich nehme mit Gelassenheit, ein bisschen den Blick weiten dafür, dass vieles besser läuft, als man meint. Und vor allen Dingen, ich glaube auch so ein bisschen Dinge entweder in eine andere Bahn lenken oder ignorieren, wenn sie einen belasten. Im Sinne von jetzt Familiengespräche, die irgendwie ausarten. Das nehme ich auch noch auf
Okay,
jeden Fall.
dann würde ich abmoderieren quasi sagen. Also ignorieren ist vielleicht, aber so sich so ein
Ja,
bisschen aus der
abmoderieren.
Schusslinie
Nicht, ja,
nehmen.
genau. Sich so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und sich nicht jeden Schuh anziehen. Ich glaube, das kann man so
Genau.
sagen. Sich nicht jeden Schuh
Genau, nicht
anziehen.
alles mitmachen. So. Genau,
Genau.
nicht jeden Schuh anziehen trifft es eigentlich gut.
Psychotherapeut Sinha Giri und sein Buch heißt Mit Nachsicht, wie Empathie uns selbst und vielleicht sogar die Welt verändern kann. Danke, Sina, für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Danke dir, Shani.
Im letzten Liebestagebuch hat uns Caro von Nick erzählt. Nick ist ja Straßenmusiker und Caro hat ihn dann irgendwann mal bei einem Konzert in Berlin kennengelernt. Und ja, seitdem sehen sich die beiden recht sporadisch, eigentlich immer nur dann, wenn Caro zufällig in der Stadt ist. Und jetzt hat sie aber einen großen Schritt gewagt und hat Nick mit zu einem Urlaub mit Freunden eingeladen. Und das ging am Ende viel besser als gedacht. Also am Anfang war Caro erstmal ein bisschen erschlagen von so viel Nähe zu einem Mann, den sie ja sonst nur ein bis zwei Mal im Jahr sieht.
Also ich habe halt erst gedacht, oh Gott, das ist mir zu viel. So, ich kenne die Person gar nicht und jetzt machen wir so von 0 auf 100 so einen auf Traumcouple irgendwie. Das war dann aber gar nicht so. Also er hat dann irgendwie noch am Anfang gesagt, so, ja, mal schauen, wie lange es braucht, bis du erneut bist von mir. Weil er schon gemerkt hat am Anfang, dass ich da so ein bisschen so in so einer Schockstarre war. Aber der ist so wertschätzend und toll einfach. Und auch morgens hat er dann, der macht hier so Journaling, also schreibt jeden Tag irgendwie so ein Tagebuch, ist dann rausgegangen und war irgendwie 2 Stunden weg. Und dann haben wir uns beim Frühstück erst wieder getroffen. Also er hat mir auch meinen Freiraum gegeben, was ich super gut fand. Und er war wirklich gar nicht so, dass er nur an mir dranhing. Und er hat die ganze Zeit seine Gitarre dabei gehabt und hat mit Leuten connected und ganz viel Musik gemacht und ich konnte ihn einfach dabei anhimmeln bei dem, was er tut. Und dann hatten wir auch einen Abend, wo wir dann sehr viele Stunden gesprochen haben und über unsere Kindheit geredet haben, über unsere Ex-Beziehung, über alles, was uns so beschäftigt und so. Und ich habe gemerkt, wie unglaublich intelligent der auch ist. Also es hat mich sehr überrascht, was für ein toller Typ der ist. Ich habe dann auch danach so meinen Freundinnen erzählt, so, oh mein Gott, das war so toll und so. Und die waren dann so, ja, das wird dann dein Next Boyfriend und das wird dann so dein nächster Freund. Und ich war so, nee, ey, könnt ihr aufhören damit? Mir ist das extrem aufgefallen, auch im Urlaub schon, wie schwierig das Menschen fällt, einen nicht in so eine Schublade zu stecken. Ich habe auch mit Nick drüber geredet, dass ich mich so fallen lassen kann bei ihm, weil ich auf eine Art die Sicherheit habe, dass er mich nicht in eine Beziehung drängt oder festkettet. Und er sagt, bei ihm ist das Gleiche. Also er kann sich nur so darauf einlassen, weil er von mir weiß oder mir glaubt, wenn ich ihm sage, ich habe gerade gar kein Interesse an einer Beziehung. Und eine Beziehung wäre auch nicht schlimm. Also eine Beziehung mit ihm wäre bestimmt total cool und so. Aber habe ich wirklich gar kein Interesse daran. Ich will gerade einfach keine verpflichtende Beziehung haben. Und ich möchte einfach den Moment oder die Momente mit ihm genießen. Wir haben jetzt seit dem Urlaub ein bis zweimal die Woche maximal mal so geschrieben, mal so ein, hey, guck mal, irgendwie so ein Bild geschickt, was man gerade macht oder so. Ansonsten haben wir gar nichts miteinander zu tun und das mag ich sehr, dass ich da nicht noch so ein, irgendwie eine Person habe, um die ich mich dann noch irgendwie so kümmern muss. Das mag auch ein bisschen hart klingen, aber ich möchte gerade einfach nur mich um mich selbst kümmern müssen und nicht noch um irgendwelche Emotionen und Bedürfnisse anderer. Und meine Freundin sagt dann so, ja, das ist eine Situationship, eine klassische Situationship. Und ich weiß, das klingt voll egoistisch, aber wir haben ja unser Verhältnis geklärt. Wenn ich mich gerade schlecht fühle oder so, dann schreibe ich ihm. Und egal, was für eine Antwort von ihm kommt, das ist immer irgendwas richtig, richtig Schönes. Also hole ich mir da einfach meine guten Gefühle. ich freue mich einfach über ihn als Person. Ja, der ist einfach sehr, ja, so ein Golden Retriever, aber der ist einfach sehr freundlich und der ist aber auch zu jeder Person so, also nicht nur zu mir. Ich habe ihn ja auch mit anderen Menschen erlebt und der ist zu jeder Person. Und wenn das der Obdachlose auf der Straße ist, der ist so respektvoll und behandelt jeden Menschen einfach für das, was er ist. Der steckt nicht in Schubladen und so. Solange da nichts irgendwie zwischen einem steht oder so, ist der einfach sehr wertschätzend zu jeder Person. Das finde ich sehr groß, wenn jemand so ist.
Das ist doch auch schön, so eine Beziehung zu haben. Caro wird uns wahrscheinlich im nächsten Liebestagebuch oder dem darauf auf dem Laufenden halten, wie es mit Nick weitergeht. Das war's mit Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar und lasst uns doch wirklich mit ein bisschen mehr Nachsicht auf andere durch den Winter gehen. Das tut uns ja auch selber gut. Also danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.